Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Und jetzt, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch beten. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, viele von uns sind gewohnt, sonntags in eine Kirche oder eben hier in die Kirche im Kino zu kommen. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Rhythmus. Und nicht immer kommen wir mit jetzt total den hohen Erwartungen. Ich bete, dass, ob wir nun ganz erwartungsvoll oder einfach nur, weil wir es gewohnt sind, hier sind, ich bete, dass du uns Erwartung schenkst. Ich bete, dass du uns ein Herz gibst, was irgendwie damit rechnet, dass du etwas sagen könntest. Und ich bete, dass du etwas sagst, was uns hilft zu leben. Amen. Wenn ihr das da oben noch hinkriegt, dass dieser Balken da unten verschwindet, wäre das netter. Irgendwie müsst ihr mit dem Cursor ganz rechts raus. Ja, so, nee. Ah, ihr kriegt das schon hin. Fang an. Habt ihr eben diesen Rap-Text mitverfolgen können? Der Refrain lautet: Öffne dich neu, schließe die Augen zum Sehen, die höchste Auflösung, Perspektiven des Lebens. Vertrauen, verstehen, wie Glaube bewegt, Full HD schärfer als die Realität. Wir arbeiten uns durch Hebräer 11 seit einigen Wochen, durch all die Stories von Menschen, die Hebräer 11 aufzählt, Menschen, die geglaubt haben und aufgrund ihres Glaubens ein außergewöhnliches Leben lebten. Und jetzt kommen wir heute zu einer Person, die würde man heute Mo nennen oder mindestens so abkürzen. Mose. Ich kenne jemanden, der Mose heißt und Mo genannt wird. Und ich habe die Predigt Wir sind Helden genannt. Ich mag die Band, aber das Thema heute hat mit dieser Band eigentlich gar nichts zu tun. Das Thema heißt so, weil ich glaube, dass wir Helden sind, tatsächlich. Denn Mose, die Geschichte von Mose ist wie so eine Art Prototyp-Geschichte. Also er ist nicht einfach nur einer der Helden der Bibel oder einer der, oder vielleicht sogar der Volksheld, vielleicht neben David, der Volksheld Israels. Die großartige Befreierfigur, nach der die ersten 5 Bücher Mose benannt sind, der dem Volk die Identität gibt. Sondern seine Geschichte und die Geschichte des Exodus wurde praktisch zu der Geschichte, die viele aus diesem Volk zu ihrer eigenen Geschichte machten. Und sie wurde sowas wie das Urbild von dem, was Glauben ist. Glauben heißt aufbrechen, frei werden, ne, von der Sklaverei, frei werden, in die Fremde ziehen, auf Gott vertrauen, aufstehen und losgehen. Also das Urbild für das, was wir, die wir glauben, tun wollen. Also deswegen sage ich, wir orientieren uns an Mose, aber wir sind wie er Helden. Wir sind Helden, weil Mose ein Held war, und er der Prototyp der Glaubenden ist. So, wir sind Helden. Für die unter euch, die unter Selbstüberschätzung leiden, hätte ich jetzt fast gesagt, die damit kein Problem haben, ist das ein super Thema. Für die anderen, und das sind wahrscheinlich die meisten von euch, die nicht von sich sagen würden, ich bin ein Held. Für die ist das Thema vielleicht ein bisschen herausfordernd. Vielleicht wirst du dieses Wort, wenn ich es immer wieder sage, Held, ne, auch nicht so mögen. Klingt ja so pasthetisch, ne? Ich sage in der Regel auch nicht, ich bin ein Held. Trotzdem gewöhnt euch heute mal an dieses Wort und ich erkläre kurz, was ich eigentlich meine, wenn ich Held sage. Was verstehen wir unter einem Helden? Oder sagen wir mal, was verstehe ich darunter? Ich habe mich gar nicht so informiert, ob das jetzt literaturwissenschaftlich oder wie auch immer die Definition eines Helden ist. Was verstehe ich unter einem Helden? Der Held ist immer die Hauptfigur der Geschichte, die ganze Story und entwickelt sich um ihn herum. Und dafür muss er nicht unbedingt der Superheld sein. Dafür kann er auch der kleine schwächliche Hobbit sein. Aber die Geschichte entwickelt sich um ihn herum. Und irgendwie greift er dem Schicksal ins Steuer und wird dadurch zum schlimmsten Feind des Bösen, gegen das er in der Regel kämpft. Und vor allem, und das ist mir wichtig, fasziniert mich am Helden Folgendes. Er ist sich selber treu. Der Held ist in der Regel er selbst. Manchmal muss er das auch über die Story entwickeln, zu sich selbst zu finden. Aber der Held ist ein Charakter, der nicht fragt, was denken wohl die anderen, sondern der er selbst ist. Er ist echt eine Figur, die es in den Filmen auch gibt, die sich immer so durchlaviert und sich nach den anderen richtet und es allen recht machen will. Die nennen wir in der Regel nicht den Helden. Also die Stärke des Helden liegt darin, dass er er ist. So. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der Predigt heute. Also nicht so sehr, du bist der Supertyp, deswegen bist du Held, sondern die Frage, lebst du deine Geschichte? Deine Geschichte, für die du hier bist. Entwickelst du das, was du bist? Okay, jetzt schauen wir in einen Clip oder sogar vier zusammengeschnittene Filmhelden. Clips aus Filmen. Manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Und es geht da um vier Facetten von Heldentum. Ihr werdet die wahrscheinlich alle kennen, diese Helden. Und ich werde diese vier Facetten nachher in der Predigt aufgreifen. Übrigens, es tut mir ein bisschen leid, Filmhelden, wenn man so sucht, sind komischerweise in der Regel Männer. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber wenige. Das tut mir ein bisschen leid. In Hollywood ist diese ganze Gender-Sache noch nicht angekommen, wie auch immer. Also es sind jetzt nur vier Männer da. Vier große Helden und ihre Geschichten. Clint Eastwood in Gran Torino. Eine Art Anti-Held, politisch sehr unkorrekt. Trotzdem großartiger Film. Also nicht der Film ist unkorrekt, aber Clint Eastwood. Walt Kowalski heißt er. Dann Robin Hood, natürlich der zum 732. Mal verfilmte Klassiker eines Helden. Frodo, der kleine, unterlegene Held gegenüber dem riesengroßen Bösen. Und natürlich Kevin James, der mit nichts und niemand den Heldenvergleich zu scheuen braucht. Im Film Hitch geht es um die Eroberung einer Frau, wie man unschwer erkennen konnte, die Heldentat eines jeden Mannes. Okay, und jetzt gucken wir uns Hebräer 11 an und diesen Mose. Und dann reden wir darüber, was mit unserem Leben und Heldentum es so auf sich hat. Hebräer 11. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich den flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten nicht verschonte. Nein, verschonte, nicht verschonte. Und wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Zusammengefasst, wie kam es, dass Mose zum Helden wurde? Der Grund dafür war sein Glaube. So, wie werden wir zu Helden? Darum geht's heute. Die Story des Mose beginnt, wie Heldengeschichten beginnen sollten. Ein Kind wird geboren und die Eltern ahnen, er ist kein gewöhnliches Kind. So, es gab da dieses Gesetz des Pharao, wer die Story nicht kennt. Jeden männlichen Nachkommen des immer größer werdenden jüdischen Volkes in seinem Land nicht am Leben zu lassen, zu töten, um dieses Volk zu dezimieren. Dieses Gesetz gibt es, die Eltern verstecken ihn aber, handeln also illegal, weil ihnen das Leben dieses Kindes zu wertvoll ist. Weil es das wert ist, das zu riskieren. Er ist kein gewöhnliches Kind. So, hier steht ja, dass das Kind schön war. Ich dachte, gut, das denken die meisten Eltern von ihren Kindern. Also selbst wenn das Kind irgendwie abstehende Ohren hat wie Elefanten oder Backen wie Hamster oder so. Die Eltern finden das immer schön. Man wundert sich manchmal später, wenn man dann Babyfotos von seinen eigenen Kindern anschaut. Aber das ist auch gut so. Es ist gut so, dass Eltern ihre Kinder für die schönsten halten. Nur glaube ich, dass hier das hier eigentlich nicht gemeint ist, diese Schönheit, sondern dieses Kind ist wertvoll, dieses Kind ist besonders. Und der Grund dafür, dass sie das tun und dass sie dieses Kind verstecken, ist ihr Glaube. Der Glaube daran, dass dieses Kind besonders ist. Sie glauben das, was man später vom großen Mose wissen wird, ne? Jetzt aber eigentlich noch nicht wissen konnte, sondern nur glauben konnte. Jetzt ist er noch ein kleiner Schreihals, dessen Existenz sogar gefährlich ist für die Eltern. Aber sie, das ist sozusagen eine Glaubensleistung, in diesem Kind kein gewöhnliches Kind zu sehen. So, jetzt kommt die etwas überraschende Übertragung. Das ist das Erste, was du mit Mose gemeinsam hast. Darin sind wir alle wie er. Denn keiner von uns war ein gewöhnliches Kind, als er geboren wurde. Vielleicht hatten wir keine Eltern, denen das bewusst war oder die uns das irgendwie vermitteln konnten, vielleicht schon. Aber auf dieser Welt wird kein Mensch geboren, der einfach ein gewöhnliches Kind ist. Es werden wahrscheinlich viele gewöhnliche Leben dann später gelebt, aber jeder Mensch, der den Fuß auf diese Erde setzt, ist einzigartig, großartig und schön. Und es ist immens wichtig, dass du und ich, dass wir das über uns selbst wissen. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind es wert, dass man an uns glaubt. Wir sind es wert, dass man etwas für uns riskiert. Wir sind es wert. Du bist etwas Besonderes, weil jeder das ist. Das ist vielleicht paradox klingt, ne? Man sagt ja, wenn alle besonders sind, ist keiner mehr besonders. Aus Gottes Sicht ist das genau anders. Also dieses Selbstbewusstsein steht dir zu, der du glaubst, dass hinter deiner Existenz ein Schöpfer und nicht nur der Zufall steckt. So, spürst du das manchmal, dass du etwas Besonderes bist? Nicht, weil du toller bist als die anderen, aber dass du etwas Besonderes bist. Spürst du das manchmal? Kommst du manchmal mit deiner Außergewöhnlichkeit in Berührung? Das klingt jetzt ein bisschen arg pathetisch, ich weiß, aber das ist heute bei dem Heldenthema jetzt sowieso so, ne? Aber manchmal, sag ich jetzt einfach mal so, ahnst du, dass etwas in dir steckt, was mehr ist, als man sieht und was ausgelebt werden wollte, könnte, was entdeckt werden müsste, Ideen oder Gedanken oder Ziele oder Möglichkeiten, die du hast, Taten, Dinge, die du bist und die manchmal so wenig rauskommen, andere nicht sehen. Manchmal fängst du an zu träumen, manchmal spürst du einen Anflug von Mut, das zu leben, Entschlossenheit und dann meistens kommt irgendeine Art Dämpfer, in der Regel von Menschen, die irgendwas über uns sagen. Oder wir probieren was aus, es klappt es nicht so. Oder jedenfalls kommt meistens der Dämpfer und diese Berührung mit dem Außergewöhnlichen verfliegt. Und zurück bleibt die Gewöhnlichkeit und die Resignation und der Gedanke, eigentlich will ich anders leben, aber das Leben lässt mich nicht und ich bin kein Held und eigentlich bin ich eben nur ich. Mein erster Punkt in Sachen Heldentum heute lautet, Helden wissen, wer sie sind. Ich glaube, ich wollte hier weiterklicken. Ja, jetzt müsste es noch funktionieren. Helden wissen, wer sie sind. Und der Glaube daran, zu wissen, wer du bist, der Glaube ist praktisch der Katalysator. Durch Glauben kriegst du in den Blick, wer du eigentlich bist. Helden wissen, wer sie sind. Der Glaube der Eltern von Mose war es, der sie ihren Sohn als das sehen lässt, der sie wirklich sind, der er wirklich ist. Und dieser Walt Kowalski, Eastwood, ja, der weiß das auf eine gewisse Art und Weise nicht. Auf eine gewisse Art und Weise weiß er nicht, wer er ist. Auf eine andere Art und Weise ist er aber sehr echt. Wer den Film kennt, er ist sehr authentisch. Wie gesagt, politisch unkorrekt. Er ist jemand, der Fremde nicht mag und das auch sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Und er ist unleidlich, ein übel gelaunter Typ. Aber was man ihm nicht nachsagen kann, ist, dass er nicht echt wäre. Und irgendwie mag man ihn als Zuschauer auch. Weil er so echt ist und weil man irgendwie auch ahnt, da ist noch etwas anderes unter dieser harten Schale. So, und diese Nachbarstochter, die ihr da im Clip gesehen habt, die sieht, wer er wirklich ist. Sie sagt an einer Stelle mal, leider nicht in dem Ausschnitt, sie sind ein guter Mensch. Und dann hier sagt sie, sie sind ein Held. Sie sind ein Held. Also weißt du, wer du bist. Mose wurde nicht durch seinen Glauben der, der er war, sondern der Glaube half ihm zu realisieren, wer er ist und wofür er auf dieser Welt ist. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Ich bin immer noch bei diesem Punkt. Mose wusste, wer er ist. Es geht hier um Identität. Mose weiß, ich bin kein ägyptischer Prinz. Als der ist er nämlich aufgewachsen, weil die Eltern hatten, ziemlich klug, der Pharaonentochter dieses Kind untergejubelt, sodass es dann überlebte. Er weiß, wer er ist, und seine wahre Identität ist ihm wichtiger als ein luxuriöses Leben in Wohlstand, was er wählen könnte. Das würde der Text übrigens, oder er nennt es, Sünde nennen. Ja, das ist ja, wenn das Wort da im Text kommt, zuckt man ein bisschen zusammen. Ne? Jetzt ist nicht so, luxuriöses Leben ist irgendwie Sünde, sondern Sünde heißt, ein Aspekt von Sünde in der Bibel ist Zielverfehlung. Nicht das Leben, was man leben könnte, sollte. Zielverfehlung. Und das täte er unweigerlich, wenn er weiter als Sohn der Tochter des Pharaos lebte. Das ist das Großartige an Mose und das Faszinierende an Heldenfiguren. Sie wissen, wer sie sind. Und ihnen ist das wichtiger als ein Leben, in dem sie nicht der sind, wer sie sind, aber sie haben es angenehm. Also, da bin ich wieder bei diesem Walt Kowalski. Sie haben Rückgrat zu leben, wofür sie hier sind, selbst wenn das Schmach bedeutet. Ja? Und die Kraft dafür kommt aus ihrem Glauben. Die Kraft dafür, deine Identität zu leben, kommt aus dem Glauben, dass du weißt, da ist ein Gott, der mich liebt. Der will, dass ich so lebe, wie es mir entspricht, wie ich bin, dass ich und meine Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Es ist keine gute Idee, wenn du etwas anderes zu leben versuchst, als du bist. Auch wenn dich das erfolgreich machen sollte. Du verlierst dich dabei. Es ist keine gute Idee, dich nur dann für etwas Besonderes zu halten, wenn andere dich für etwas Besonderes halten. Und dafür tust du dann alles, um diese Anerkennung zu bekommen. Es ist eine noch schlechtere Idee, wenn du nichts von dir hältst, weil andere nichts von dir halten. Also hast du das Rückgrat, der zu sein, der du bist. Und das Rückgrat findet Mose in seinem Glauben. Es wäre ein Verlust für die Welt, wenn du nicht das lebst, was du bist. Wenn du nicht der bist, der du bist. Kowalski ist, wie gesagt, ein unbeirrbar aufrichtiger Kerl. Das muss man ihm bescheinigen, auch wenn er ein Kotzbrocken ist. Aber Rückgrat hat er. Auf die Meinung anderer pfeift er. Das kann man von ihm lernen. So, aber dann ist da eben dieses Mädchen, das weiß, wer er wirklich ist. Es lässt sich nicht von seiner Art abschrecken, ihn gern zu haben. Manchmal brauchen wir solche Leute um uns herum, die sehen, wer wir sind, wenn wir es selber nicht so richtig sehen. So, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Was Walt in diesem Mädchen nämlich noch begegnet, ist das hier. Gnade. Mein zweiter Punkt heißt, Helden wissen, was Gnade ist. Ist jetzt auch nicht so naheliegend, der Satz, ne, der Gedanke, aber er ist mir wichtig. Helden wissen, was Gnade ist. Denn die meisten Helden halten sich nicht für die geilsten selbst. Frodo zum Beispiel, ich schaff das nicht. Ne, und damit hat er recht. Vielleicht kennt ihr die Story, wie Mose, das wird hier ausgelassen, wie Mose zu diesem Befreier wird. Diese Dornbusch-Sache. Er begegnet Gott in der Wüste. Merkwürdige Sache, da brennt ein Busch, ohne zu verbrennen. Er versteht, ich stehe auf heiligem Boden, zieht die Schuhe aus. Er kennt Gottes Größe, er kennt seine Kleinheit. Und dann beauftragt ihn Gott, führ mein Volk daraus. Du bist der richtige Mann dafür. Und Moses Reaktion ist, nein, ich schaff das nicht. Ich bin kein Held. Gott, ich kann nicht vor Leuten reden. Ich bin kein Leiter. Die Leute werden mir nicht folgen. Ich fühle mich überfordert, hoffnungslos. Und er beginnt tatsächlich eine Diskussion mit Gott darüber und versucht Gott, diese Idee auszureden. So, Gott redet sich dann den Mund fusselig, könnte man jetzt alles durchlesen, reagiert am Schluss fast ein bisschen sauer, ob so viel Understatement. Ja. Und sagt ihm jetzt mit meinen Worten, Mose, ich bin an deiner Seite. Und wenn ich an dich glaube, dann ist dein Job auch an dich zu glauben. Und ich helfe dir. Deswegen schicke ich dich. Und Mose hat am Ende verstanden, es kommt nicht darauf an, was ich drauf habe, es kommt darauf an, dass Gott mit mir ist. Mit anderen Worten, er hat verstanden, was Gnade ist. Wir hören Gnade ja immer nur moralisch. Ich habe was Böses gemacht, Gott ist mir gnädig, ja, ist doch wieder gut oder so. Das ist auch ein übrigens wichtiger Aspekt von Gnade, natürlich. Vergebung. Aber Gnade ist auch, ich muss nicht der sein, der die Sache im Griff hat. Ich muss nicht der Held sein quasi. Ich muss das alles nicht können. Was wichtig ist, Gott ist mit mir. Das ist Gnade. Ich verstehe es nicht, aber das ist Gnade. So. Es gibt ein paar Ausnahmen bei Helden, die wissen nicht, die wissen nicht, was Gnade ist. Terminator ist vielleicht so jemand oder Batman oder so. Ja, die entscheiden sich fürs Heldentum, weil sie das Gefühl haben, dass sie das selber drauf haben. Bond. Wobei im letzten Bond, ne, da kommt das so ein bisschen rum. Der Bond, der weiß, dass er Gnade braucht. Das ist jetzt ein bisschen arg weit ausgeführt. Aber Frodo und Sam, diese beiden hier, die wissen, was Gnade ist. Es ist Gnade, wenn sie dieses Abenteuer bestehen. Sie haben das nicht im Griff. Wir sollten hier nicht sein. Wir haben eigentlich keine Chance. So, kennst du diesen Gedanken? Diesen Gedanken, ich schaffe das nicht. Ich genüge nicht. Ich bin dieser Welt nicht gewachsen. Ich werde darin untergehen. Und kennst du diese Stimme, die ich Gnade nenne, die sagt, ich bin mit dir. Geh. Ich bin mit dir. Wie in den großen Geschichten. Du hast die Gelegenheit, umzukehren und aufzugeben, aber geh, denn ich bin mit dir. Das ist Gnade. Und dann ist da diese andere Gnade, die kommt auch in dem Text vor, die eher moralische. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die Erstgeborenen und Söhne der Israeliten verschonte. Diese Story geht kurz gefasst so, da kommen diese Plagen über die Ägypter, um das Volk ziehen zu lassen. Die letzte ist dann die, dass in einer Nacht alle erstgeborenen Söhne der Ägypter sterben. Und die Israeliten bestreichen ihre Türpfosten mit dem Blut eines Lammes, damit dieser Engel vorbeigeht, nach dem Motto, hier ist schon einer gestorben. Und die erstgeborenen Söhne werden da verschont. So, nicht zufällig denken Christen immer, wenn sie diese Story lesen, an das Kreuz, an dem einer starb, der das Lamm Gottes genannt wurde. Und Leute, deutlicher kann Gott es uns nicht mehr ausdrücken, verklickern, erklären. Ich bin tatsächlich für euch. Ich bin euch gnädig, ich gebe alles für euch. Mein Blut anstelle von eurem. So sieht Gnade aus. Deutlicher kann Gott es uns nicht mehr sagen. Walt Kowalski stirbt am Ende von Gran Torino im Kugelhagel und liegt so mit ausgebreiteten Armen auf dem Rasen, in so einer Christushaltung. Er opfert sein Leben ganz bewusst für diese Nachbarsfamilie, die von einer Gang bedroht wird. Er provoziert diese Gang, er provoziert das Böse, ist selbst unbewaffnet, zieht den Hass auf sich und die Gewalt auf sich und stirbt für diese Nachbarsfamilie. Also, wenn man diesen Film sieht, dabei nicht an Christus am Kreuz zu denken, ist schon fast eine Kunst. So nah liegt das. Also wenn du das mal gecheckt hast, was Gottes Gnade für dich ist, dass sie unbegrenzt ist, dann steht dir buchstäblich die Welt offen. Weil dann ist jeder Tag eine neue Chance. Wenn Gottes Gnade so unbegrenzt ist, ist jeder Tag eine neue Chance. Der Fehler von gestern war ein Fehler von gestern. Und es gibt nie keinen Weg mehr. Und es gibt nie ein, jetzt hab ich's endgültig verbockt. Was für eine Freiheit. Darum macht Gnade mutig. Darum macht Gnade mutig. Darum macht Gnade optimistisch. Darum kann man aus Gnade Kraft ziehen, immer wieder aufzustehen. Vielleicht steckst du gerade Rückschlag um Rückschlag ein. Vielleicht ist das Leben gegen dich. Vielleicht hast du selber Dinge tatsächlich richtig verbockt. Vielleicht hast du dich mies verhalten oder so. Vielleicht ist das Leben einfach kompliziert. Ja, aber Gott ist dir gnädig. Und das hat damit zu tun. Und das gibt Kraft aufzustehen. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen die wirklich wichtig waren. Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber ich glaube, Herr Frodo, ich verstehe jetzt, ich weiß jetzt, die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit, umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Woran sollen wir glauben, Sam? Es gibt etwas Gutes in der Welt, für das es sich zu kämpfen lohnt. Und du kennst dieses Gute, oder du könntest es kennenlernen, Gott. Er weiß, dass du Schwächen hast, aber er ist dir gnädig und diese Gnade gibt dir Mut. So, letzter Punkt. Diese Gnade macht aus Menschen allerdings auch Kämpfer. Man könnte ja auch sagen, diese Gnade lässt mich zurücklehnen, so im Sofa, ne? Wenn alles gut ist, so, und ich nichts falsch machen kann, was soll ich dann mich noch anstrengen? Nein, diese Gnade macht aus Menschen Kämpfer. Kämpfer für das Gute. Gnade generiert Mut. Mein dritter Punkt heißt, Helden wissen, wie man Angst überwindet. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar war. Und dann ganz am Ende, wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. In Moses Leben gab es ein paar gute Gründe, Angst zu haben. Da ist Pharao, der mächtigste Mann der damaligen Welt, und er weiß, seine Macht zu nutzen. Gegen dich. Das ist nicht gut. Das macht Angst. So, und dann ist da ein Meer, das tief genug ist, um darin zu ertrinken. Okay, es teilt sich. Jetzt hast du das Meer links und rechts neben dir. Das ist auch nicht viel weniger furchtsam. Das ist nicht gut. Das macht Angst. So, wie kommt es, dass die Angst Mose nicht in die Knie zwingt? Immer wieder der gleiche Grund, ne? Der Grund ist sein Glaube. Sein Glaube gegen die Angst. Letzte Woche beim Umsonst und Draußen, weiß nicht, wer von euch da war, da ging es um Glauben und Zweifel. Die, die da waren, erinnern sich jetzt kurz. Und ich habe gesagt, jede große Tat braucht Glauben. Und auf der anderen Seite, der Zweifel oder die Angst ist oft wichtig, heilsam, gut, aber führt uns nicht in Taten, in mutige Taten. Jede große Tat braucht Glauben. So, zugegeben, wir sind ganz unterschiedlichen Ängsten ausgesetzt, die wir hier sind. Und das Leben um uns herum ist unterschiedlich schwierig oder gefährlich im Moment. Und wir haben nicht alle die gleiche Kraft von Glauben und können deswegen sich uns unbegrenzt den gleichen Ängsten entgegenstellen. Es gibt unter uns die Mutigeren und die Ängstlicheren, die mit vielen schwierigen Erfahrungen und die mit nicht so vielen. Es geht heute nicht darum, dass du rausgehst und das Meer teilst. Oder ein kleiner Mose wirst. Aber es geht darum, dass du dich deinen Ängsten stellst. Und zwar denen, die vor deinen Füßen liegen. Und die sind bei uns sehr unterschiedlich. Und vielleicht musst du dich auch nicht der größten Angst zuerst stellen. Da gibt es aber ein paar Ängste in deinem Leben, die haben nicht das Recht, Macht über dich zu haben. Sie haben das zu Unrecht. Sie hätten diese Macht eigentlich nicht. Sie spielen sie dir vor. Du kannst sie überwinden. Vielleicht nicht leicht, aber du kannst. Dieser Satz bei Robin Hood, ne, sich erheben, immer und immer wieder, bis aus Lämmern Löwen werden. Das ist ein erstaunlich poetischer Satz für einen Hollywood-Streifen, in dem Russell Crowe mitspielt, finde ich. Ja? Sich erheben, immer und immer wieder. Wenn du weißt, wer du bist, dass du aus Gottes Sicht etwas Besonderes bist, wenn du weißt, dass Gott dir gnädig ist, immer an deiner Seite, du kannst es nie endgültig verbocken. Wenn du das weißt, dann hast du das Zeug, dich zu erheben, immer und immer wieder. Gegen die Angst, die dich runterdrückt, vor was auch immer. Ich weiß nicht, was jetzt in deinem Kopf ist, was dir Angst macht morgen. Du hast das Zeug, dich zu erheben und daran und zu glauben. Und ich schätze, du wirst das mehrmals tun müssen, aber die Angst wird kleiner werden. Stell dir vor, du lebst dein Leben ohne diese Angst. Kevin James, ich mag ihn ja sehr. Oh, eigentlich wollte ich noch weitergehen. Habe ich eben rückwärts gedrückt oder was? Hier bin ich. Kevin James, alias Albert, steht auf, immer und immer wieder. Nicht sehr heldenhaft souverän, obwohl auf seine Art und Weise doch irgendwie doch. Und er handelt mutig, integer, aufrichtig, hinreißend. Warum? Woher nimmt er die Kraft? Wie kann er seine Angst überwinden? Und er ist nicht einer, der sich für den Besten hält. Es ist ein Glaube, dass es sich lohnt, für das zu kämpfen, was einem wirklich wichtig ist. So, in diesem Fall eine Frau, unerreichbar für ihn eigentlich, aber eine Traumfrau, zugegeben. Man kann auch sagen, daran hat er sein Herz verloren. Und das gibt ihm diese Kraft. Helden wissen, wie man Angst überwindet. Das ist kein psychologischer Trick, obwohl Albert solche psychologischen Tricks von seinem Coach auch im Ohr hat. Aber im Grunde geben ihm nicht diese Tipps den letzten Mut, das zu tun, sondern das, woran er glaubt, woran er sein Leben, sein Herz verloren hat. Also wenn Angst, Zweifel, Enttäuschung oder was auch immer dich daran hindern, das aufzustehen oder das zu tun, was du eigentlich leben willst, mutiger zu leben, ich sage jetzt nicht mehr heldenhafter zu leben, vielleicht geht dir dieses Heldending wirklich ein bisschen auf den Geist. Ich meine, das zu leben, wofür du eigentlich hier bist, was du lebenswertes, erfülltes Leben nennen würdest, das auszuleben, was in dir steckt, dann ist die Frage, wenn dir die Kraft fehlt, vielleicht die, woran glaubst du wirklich? Ich meine, woran glaubst du wirklich? Woran hast du dein Herz verloren? Wofür würdest du etwas riskieren? Alles riskieren. Wofür brennt dein Herz? Gibt es etwas? Oder gibt es da nichts? Woran hast du dein Herz verloren? An wen? Oder an wen willst du dein Herz verlieren? So, Mose hat es an Gott, sein Herz an Gott verloren und an diesen Wunsch, sein Volk in Freiheit zu sehen. Und das gibt ihm die Kraft, gegen seine Angst zu glauben. Er hielt sich nicht für gewachsen, dieser Aufgabe gewachsen. Und trotzdem gibt ihm das die Kraft, das zu leben, woran er glaubt. Das ist meine Schlussfrage. Woran glaubst du wirklich? Und bist du bereit, dein Herz zu verlieren, weil darin Kraft liegt? Also, wer bist du? Weißt du, wer du bist? Dass du etwas Besonderes bist und wertvoll bist? Kennst du die Gnade, die dir die Kraft gibt, jeden Tag aufzustehen, wenn du gefallen bist? Dann überwinde deine Angst. Stell dich der Nächsten und rechne damit, dass du es immer und immer wieder tun wirst, bis aus Lämmern Löwen werden. Und wenn du die Kraft dafür suchst, dann frag dich, woran glaube ich wirklich? Wofür wäre ich bereit, mein Leben zu geben? Was? Wofür brennt mein Herz? Konzentriere dich darauf.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.